heiß, kalt, schwarz, stark, Arabica, in ganzen Bohnen oder als lösliches Pulver, liebevoll gebrüht oder fix aus dem Automaten. Überall auf der Welt wird er getrunken. In Deutschland wird mehr Kaffee als Wasser oder Bier getrunken. Wer trinkt denn so viel Kaffee? Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, kann ich mir schon denken, wer. Nach meinen selbst recherchierten, hochpräzisen Statistiken gehen rund 87,6% des Kaffeeverbrauches in Deutschland auf die Redaktionen zurück. Unfassbar. Und auch nicht unbedenklich. Letztens habe ich doch erst gelesen, dass einst Balzac, ein berühmter französischer Journalist und Autor des 19. Jahrhunderts, durch seinen Kaffeekonsum zu Tode kam. Tragische Sache. Aber bei 50 Tassen täglich ist das kaum verwunderlich. Nun ja, ich mache mir große Sorgen um die Medienschaffenden Deutschlands. Jemand muss sie davor bewahren, das gleiche Schicksal wie Monsieur Balzac zu erleiden. Ich will mit ihnen persönlich sprechen oder sie zumindest einmal anrufen.
Ich trinke Kaffee in unterschiedlichen Milchvariationen.
Martina Kicks, Textredaktion bei der Neon.
Und ich trinke den mit ganz viel Milch und ehrlich gesagt auch mit ziemlich viel Zucker. Und ich liebe Milchschaum.
Turit Reinicke, Chefredaktion bei der Blond.
Nichts, denn ich bin Teetrinker.
Christine Franz, Musikredaktion für Arte Tracks.
Also ich liebe einfach ganz normalen Kaffee mit echter Milch. Also nicht mit so einer Dosenmilch oder mit so einer, gibt ja diese kleinen verpackten Kondensmilche, sondern so ganz normal Tasse Kaffee mit Milch bin ich ganz glücklich mit.
Jan Heiermann, Chef der Redaktion von Zündfunk bei Bayern 2. Also ich mache mir wirklich große Sorgen. Die Zahlen sprechen für sich. Nun aber raus mit der Sprache. Wie viel Kaffee trinken Sie denn am Tag?
Also ich bin niemand, der die ganze Zeit am Kaffeeautomaten steht. Also der Kaffee schmeckt bei uns einfach auch nicht so gut. Das kommt vielleicht hinzu.
Also außer mir sind alle tatsächlich Hardcore-Kaffeetrinker.
Also zurzeit trinke ich mehr Kaffee als sonst, weil ich mir zu Hause gerade eine neue Kaffeemaschine gekauft habe. Und dazu komme ich jetzt, glaube ich, auf so 2 bis 3 Tassen Kaffee am Tag.
Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber das können schon mal 6, 8 sein. 6, 7, 8 Tassen schon. Also normal eigentlich.
Um Himmels Willen, ich wusste es. Irgendwo muss der ganze Kaffee ja hinkommen. Da müssen Sie aber unglaublich viel zu tun haben und der ganze Stress erst. Wie lange arbeiten Sie denn?
Also ich glaube 40 Stunden oder 39 Stunden sind es. Unterm Strich sind es wahrscheinlich 50, 60, 70, 80, ich habe keine Ahnung. Aber das würde ich auch nicht in Rechnung stellen, weil es macht ja Spaß.
Genau, also ich habe irgendwann tatsächlich aufgehört, das zu zählen, weil das ist natürlich so das, was tatsächlich dann so ein bisschen hinten runterfällt. Also das ist schon relativ viel, ich weiß nicht, so 60 bestimmt, weil halt auch viel so stattfindet natürlich nach Feierabend, wenn man jetzt eben noch irgendwie sich mit Leuten trifft, irgendwie Sachen bespricht oder irgendwie, auf Konzerte geht, irgendwelche Sachen recherchiert oder so. Das ist auf jeden Fall kein 9-to-5-Job.
60 Stunden pro Woche? Oh wei. Aber was machen Sie denn da die ganze Zeit, Frau Franz?
Ja klar, also morgens erstmal den Rechner an, Mails checken, irgendwie Sachen nachverfolgen, die man vielleicht schon angefragt hatte, irgendwie Interviews oder so. Dann gibt's bestimmt eine Redaktionssitzung, wo besprochen wird, was ist jetzt irgendwie an neuen Sachen reingekommen, an Themen, die man irgendwie sich angucken muss und nachrecherchieren muss und dann eventuell irgendwie Interviewanfragen starten. Und dann ist es meistens so, dass es dann abends noch irgendwie ein Konzert gibt, wo wir dann hingehen als Redaktion oder einzeln oder wie auch immer.
Und außerdem, Frau Reinicke?
Und dann gibt es eben die besonderen Tage, sag ich mal, wo dann zum Beispiel ein Shooting stattfindet oder so, wo man dann da eben woanders ist und shootet und vielleicht auch mal verreist für eine Travel-Story. Oder solche Sachen. Aber so der normale, der ganz alltägliche Wahnsinn in der Redaktion ist eigentlich, dass man tatsächlich am Computer sitzt.
Bleibt denn da neben dem Job auch noch Zeit fürs Privatleben?
Ich bin eigentlich zufrieden mit der Work-Life-Balance. Es gibt immer so Phasen. Gut, das hat man ja bis zum gewissen Grad auch. Ich habe es zum Glück ein bisschen selbst in der Hand. Also insofern würde ich mich da jetzt nicht beklagen.
Also zurzeit ist es ganz schön viel. Und ja, ich glaube, das würde fast jeder sagen, oder? Es könnte ein bisschen weniger sein. Ich sag mal, mit so einer 4-Tage-Woche wäre ich auch nicht unglücklicher.
Genau, aber andererseits ist es ja auch so, dass es ja auch irgendwie viel mit privaten Interessen zu tun hat oder muss es ja auch. Man kann das eigentlich gar nicht so trennen, ne?
Ich merke schon, Sie machen Ihren Job alle gern. Und wenn Sie ein Problem oder eine Frage haben, wie läuft das ab? Wie kommunizieren Sie mit Ihren Kollegen?
Also die Tür, durch die Sie gerade reingekommen sind, ist normalerweise offen. Also ich mache die wirklich nur zu, wenn wir jetzt hier eine Sitzung oder Besprechung haben.
So Mails schreiben, irgendwie sind wir alle jetzt nicht so die Fans von, also lieber direkt kommunizieren.
Ja, wir sind, glaube ich, schon noch eine Oldschool-Redaktion.
Das hätte ich nur nicht erwartet. So ein Mist aber auch. Jetzt habe ich mir die Zunge verbrannt. Das kann einem aber nicht nur mit heißen Getränken passieren. Auch an zu heißen Themen kann man sich ganz leicht die Zunge verbrennen. Ist Ihnen das auch schon einmal passiert?
Ich habe ja jetzt in meiner Funktion als Redaktionsleiter so Feedback-Mails fast täglich auf dem Tisch, weil wir natürlich auch in unserem journalistischen Programm eine klare Haltung vertreten und auch durchaus meinungsstarke Beiträge machen. Das provoziert natürlich auch Kritik, also okay, das soll es auch. Auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass in der Mehrzahl der Fälle das ganz positiv ist, weil die Leute sich dann tatsächlich an uns reiben und wir mit denen auch in Dialog treten können danach.
Also meine erste Neon-Geschichte war eine Geschichte, die trug den Titel Mann liebt Hund. Da habe ich einen Zoophilen begleitet und das ist eine der Geschichten, die in 10 Jahren Neon am meisten negative Resonanz bekommen hat. Was gut war, die haben nicht mich persönlich als Autorin angegriffen, sondern die haben das Thema angegriffen und meinen Protagonisten angegriffen. Unsere damalige Chefredaktion hat dann halt eben gesagt, es ist besser, wenn Leser Artikel kontrovers diskutieren, als wenn es gar keine Rückmeldung gibt.
Und was gehört zu den schönsten Momenten Ihrer Laufbahn?
Ich glaube, es gibt in jeder Lebenslage gibt es Höhepunkte, die sich keine Konkurrenz machen. Also ich kann mich erinnern, dass mein erster Beitrag, den ich für den Bayerischen Rundfunk gemacht habe, Radiobeitrag, selbst eingesprochen, selbst die Interviews gemacht dafür, das produziert. Und als ich mich dann im Radio gehört habe, war ich, glaube ich, also so stolz, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Bei Ihnen, Frau Kicks?
Das Highlight war dann tatsächlich dieser Anruf, als ich im IC von Hannover nach Herford saß, weil mein ehemaliges Babysitterkind Abiball hatte dieser Anruf von Patrick Bauer, dem damaligen Chefredakteur von Neon. Martina, willst du bei uns anfangen? Und das hat mich wahnsinnig gefreut.
Klingt, als wären Sie alle sehr zufrieden mit Ihrem Job. Was haben Sie denn noch so für Aufgaben als Redakteure?
Der eine Teil ist natürlich selber rausgehen in die Welt und Geschichten einsammeln. Und die andere Seite ist natürlich Texte von anderen Autoren zu betreuen. Jeder bei uns hat so bestimmte Rubriken, für die er zuständig ist. Ich bin für die Endlich Verstehen Doppelseite zuständig. Das heißt, es ist im Neon-Sinn das Wissensressort. Da werden jeden Monat 3 Fragen beantwortet und das koordiniere ich mit der Chefredaktion.
Also der Redakteur bei uns ist ja derjenige, der verantwortlich ist für die komplette Woche, also für die Planung der Woche und dafür, dass alle Mitarbeitern, alle Journalisten, alle Autoren und Autorinnen und alle Moderatorinnen und Moderatoren, dass die sozusagen an dem jeweiligen Tag ihre Inhalte fertig bekommen.
Ich glaube, das ist bei uns auch krasser als bei anderen Magazinen, weil wir halt tatsächlich einfach in der Redaktion zu zweit sind und da einfach alles machen. Deswegen fällt da alles an. Von A bis Z und es hat dann tatsächlich auch unsere Aufgabe, wenn wir ein Shooting machen, da die Brote zu schmieren, sage ich mal. Ne? Also das sind dann so Sachen, die man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt vorstellt, wenn man jetzt denkt, ach, was macht jetzt so ein Redakteur den ganzen Tag?
Wie ist das mit dem Publikum, Herr Heiermann? Formulieren Sie anders für die unterschiedlichen Zielgruppen?
Kurz ausgeholt, wir sind ja kein Jugendprogramm mehr. Ja. Früher, als wir noch ein Jugendprogramm waren, musste ich ganz viel vor Lehrern den Zündfunk erklären und warum wir der Meinung sind, dass das ein tolles Jugendprogramm ist. Das habe ich denen natürlich anders erklärt, als den Schülern, denen ich erklärt habe, dass sie uns bitte hören sollen. Und das ist heute natürlich nicht anders.
Frau Franz, ist das beim Fernsehen dann genauso?
Ich glaube schon, also das muss man, glaube ich, auch, ja. Also dadurch, dass ich jetzt tatsächlich natürlich schon sehr lange für Tracks arbeite, habe ich da schon so meine eigene Sprache, glaube ich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe neulich irgendwie einen Beitrag für Arte Metropolis gemacht oder so, dann ist es schon so, dass ich da versuche, auch nochmal ein bisschen anders zu texten. Ne?
Ach Mensch, und jetzt ist mein Kaffee schon ganz kalt. Weil ich auch so viel nachfrage. Naja, apropos... Haben Sie denn auch schon mal ein Thema wieder aufgewärmt oder in einem Beitrag wiederverwendet?
Also das kommt immer aufs Thema an. Ja, also wir haben das ganz häufig im Fall von popkulturellen Beiträgen.
Keine Ahnung, zum Beispiel, wir haben irgendwie ein Interview mit irgendeiner Band gehabt, dann gibt es irgendwie ein Jahr später vielleicht nochmal so eine größere Bewegung, wo man das Interview nochmal in Kontext stellen könnte oder so. Klar, also das machen wir schon auch.
Nee, das geht ja auch schlecht dadurch, dass ich ja bei einem Magazin nur arbeite, sage ich mal. Da würde das natürlich auffallen, wenn man eine Sache zweimal bringt. Aber es gibt natürlich Themen, mit denen man sich beschäftigt und die einen vielleicht auch ein bisschen länger beschäftigen und man dann so weiterführend im Prinzip nochmal einen Artikel zu einem ähnlichen Thema bringt, ne?
Ich glaube, man sollte immer so Sachen oder Geschichten, die man aufschnappt, auf so eine lange Liste schreiben und dann immer wieder schauen, wann ist vielleicht der richtige Moment, um eine Geschichte zu produzieren oder zu machen.
Haben Sie da so eine Art Geheimrezept für gute Texte? Oh, da fällt mir was ein. Es gibt ein altes arabisches Sprichwort über den perfekten Kaffee. Der Kaffee muss so heiß sein wie die Küsse eines Mädchens am ersten Tag, so süß wie die Nächte in ihren Armen und schwarz wie die Flüche der Mutter, wenn sie es erfährt.
Das kann ich nicht toppen.
Also was ganz so Poetisches fällt mir jetzt nicht ein.
Was muss ein guter Radiobeitrag können? Ja, mein Gott.
Nur keine Scheu. Versuchen Sie es.
Ja, ein guter Radiobeitrag muss unter die Haut geben, weil er vom Thema her natürlich einfach sitzt. Er muss vom Sound her so sein, dass er einen nicht mehr loslässt, von der ersten Minute an bis zur letzten Minute. Und er muss natürlich tatsächlich, also er muss, um im Bild zu bleiben, im Abgang muss er natürlich einfach so bleiben und so sein, dass man nicht nach zwei Minuten schon das Gefühl hat, ist es vergessen, sondern er muss tatsächlich einen berühren und muss einen in Erinnerung bleiben.
Ich glaube, einen guten Artikel macht aus, dass er dich vom ersten bis zum letzten Wort bei der Stange hält und du dich danach noch mindestens eine halbe Stunde damit beschäftigst oder drüber nachdenkst.
Natürlich, dass man am Ende merkt, dass die Protagonisten für ihr Thema brennen.
Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man einen Protagonisten hat, der einen wirklich nah ranlässt und so seine Tür öffnet und man so in seine Welt eintauchen kann.
Je bunter, desto besser, je durchgeknallter, desto besser.
Desto näher man drankommt, desto mehr Details man hat, desto besser wird eine Geschichte am Ende.
Lesen wir doch ein bisschen im Kaffeesatz. Was würden Sie da gerne sehen?
Tja, wenn ich das wüsste. Ich kann nur sagen, was ich mir wünsche für die Zukunft. Und ich würde ganz gerne in so einem Bereich bleiben, wo ich das Gefühl habe, da passiert was. Da geht thematisch was voran. Wir sind sozusagen an der Entwicklung einer Gesellschaft wie der in Deutschland mit beteiligt.
Ah, da könnte ich mich langsam schon an einem Haus am Strand sehen, Bücher schreibend, in der Sonne liegend und das Leben genießend.
Unterschiedlicher könnte es nicht sein. Die Arbeit in den verschiedenen Redaktionen ist jedoch ähnlicher, als ich gedacht hätte. Ich muss sagen, je mehr ich mit Ihnen rede, desto klarer wird, der Kaffee schadet Ihnen wohl doch nicht. Also dann, auf Sie! Und wie sieht's aus mit dem letzten Schluck? Haben Sie noch ein letztes Wort?
Nee, ich glaube nicht.
Also erstmal, ich glaube ja, ich will immer das letzte Wort haben. Ich glaube, das will man als Journalist immer. Es gibt wenige Journalisten, die ich kenne, denen nicht in der Hose das Klappmesser aufgeht, wenn andere Leute reden. Sie wollen gerne selber reden.
Ich finde eigentlich, dass ich nicht das letzte Wort haben möchte, weil ich eigentlich mir wünsche, dass meine Protagonisten so stark und so gut sind, dass ich eigentlich nur so eine Art Schreibmaschine bin und ihre Geschichte aufschreibe. Und deshalb finde ich, sind meine Protagonisten meistens wichtiger als ich selbst. Deshalb möchte ich nicht das letzte Wort haben.
Selbstverständlich habe ich gerne das letzte Wort. Und da würde ich in dem Fall sagen, danke.
Bitte.